Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wenn das so weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich noch Lampenfieber entwickeln, wenn ich hier aufsprechen muss, weil am Anfang habe ich gedacht, naja gut, es hören vielleicht mal so 3-4 Leute irgendwann und vielleicht mal 10 und jetzt haben so viele Leute diesen Podcast geteilt und mich empfohlen. Und natürlich gerate ich jetzt ein bisschen unter Druck, dass euch das gefällt und dass ich auch weiterhin ein paar nette Themen finde, die euch interessieren. Zumal das Thema ja unglaublich breit gefächert ist, über das wir hier generell sprechen. Wir haben Hunde, wir haben Katzen, wir haben Pferde, wir haben Technik, wir haben Bildbearbeitung. Wir haben so viele Facetten und einzelne Themen, Selbstständigkeit, Nebengewerbe, ganz viele technische Aspekte, kleine Tipps. Also es ist einfach Wahnsinn und man weiß überhaupt nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und dazu kommen natürlich noch so die eigenen Erfahrungen und mit Sicherheit auch ganz, ganz viele tolle Sachen, die ich so vorhabe, mit anderen Kollegen vielleicht noch zu besprechen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich noch 3 kleine Kinder, die auch so wie die letzten 2 Nächte immer ihr Bestes geben, mich gar nicht an den PC zu lassen abends, sondern dass ich viel besser im Kinderbett aufgehoben wäre. Und da muss man einfach immer so ein bisschen gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr bemüht, werde aber heute tatsächlich ganz leichte Kost einfach mal anfangen aufzusprechen, weil ich habe die letzten 2 Nächte kaum geschlafen, wollte jetzt aber die Zeit nutzen, um ein bisschen was zu erzählen. Und ich mache jetzt nach der kurzen Einleitung, erzähle ich euch gleich auch, worum es geht in dem Podcast. Das war nämlich im Prinzip eigentlich gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die Idee von einer lieben Kollegin. Und das erzähle ich gleich nochmal auch noch ein bisschen, wofür, für wen das alles ist. Und wenn ich zum Ende raus dann noch Luft habe und das hier noch nicht zu lang ausgeufert ist, dann gibt es auch noch eine ganz, ganz lustige Geschichte, die vielleicht nicht so perfekt zu diesem Thema passt, aber schon auch was damit zu tun hat. Und ich versuche mich ein bisschen mit den Kapitelmarken, weil dann könnt ihr so wieder ein bisschen springen, wenn ihr sagt, ne, die lustige Geschichte interessiert mich, aber alles andere davor weiß ich schon, dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ich habe das auch erst einmal festgelegt mit den Kapitelmarken, dass ihr dann im Player damit ein bisschen springen könnt. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz so zu den Planungen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ganz viele Ideen, was man machen könnte. Es wird immer darauf ankommen, auch wie vorbereitungsintensiv sind die Sachen. Das heute zum Beispiel sind 5 Minuten ein paar Stichpunkte machen und dann gibt es auch wieder Themen, wo, wenn es zum Beispiel darum geht, also das Thema interessiert euch auch sehr, da habe ich ganz viele Meldungen zu bekommen. Was muss ich beachten, wenn ich vom Nebengewerbe in die Selbstständigkeit gehen möchte? Ist jetzt eigentlich egal, in welchem Bereich, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Fotografie bzw. auch Tierfotografie nochmal, wobei es da keine Unterschiede gibt. Und also es tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals irgendwie heute. Ich muss mich immer zwischendurch mal räuspern, sonst bin ich irgendwann ohne Stimme. Jedenfalls, das ist so ein Thema, was euch super interessiert, aber da muss ich natürlich ganz geskriptet vorgehen und darf auch nichts vergessen und überlege auch, ob ich mir vielleicht mal dazu eine Kollegin ins Boot hole. Und deswegen, das sind manche Sachen einfach sehr vorbereitungsintensiv und das will man dann nicht so zwischen Tür und Angel machen. Und wenn man dann so wie heute sagt, na gut, ich habe jetzt vielleicht noch eine Stunde Zeit und könnte ein bisschen was erzählen, damit wieder noch ein bisschen Content hochladen kann, wer weiß, wann ich den nächsten schaffe, dann muss man manchmal ein bisschen was, muss man sich ein bisschen was Einfacheres aussuchen und deshalb gibt es heute ein leichtes Ding. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja schon gesagt, wenn ihr Themen habt, dann bitte immer her damit. Ich bin im Moment um jede Idee dankbar, weil viele Sachen, da bin ich jetzt vielleicht wirklich auch noch gar nicht drauf gekommen, was man machen könnte. Ganz viele Sachen fallen mir natürlich ein. Ich habe eine ganze DIN A4-Seite mit Dialog- und Interviewpartnern. Also ich habe das jetzt so ein bisschen unterschieden, weil es natürlich Sachen gibt, wo ich überhaupt nichts zu sagen kann. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, das als Dialog zu dir oder als Gespräch an sich auszugeben, weil ich da gar nichts zu sagen kann. In dem Fall würde ich tatsächlich den Leuten einfach Fragen stellen, die mich total interessieren und die vielleicht auch euch interessieren. Und die sollen natürlich mit der Tierfotografie, der Fotografie oder auch eben mit tierischen Dingen zu tun haben, weil es ja auch vielleicht Kunden gibt von mir, die sich hier mal reinhören und vielleicht mal sagen, ach, das würde mich mal interessieren, es hat halt dann mit tierischen Berufen oder so zu tun. Und Dann natürlich die Dialoge, so wie jetzt auch mit meiner lieben Kollegin Claudia die Tage online gegangen ist, wo wir dann beide was zu sagen können, wie zum Beispiel halt den Einstieg in die Selbstständigkeit, was man dann schon hinter sich hat, dass man direkt so sich zu zweit austauschen kann für euch, da so ein paar Infos euch rausziehen könnt von zwei Erzählern. Ne? Das ist ja immer ein bisschen einfach, dann vergisst man nicht so viel und es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man das so mal direkt ein bisschen kompakter von mehreren Leuten mitgeteilt bekommt. Ja, so ist im Prinzip die Planung und da gibt es, wie gesagt, schon eine ganze DIN A4-Liste mit Ideen. Da bin ich auch schon teilweise im Gespräch und teilweise wissen die Leute noch gar nichts von ihrem Glück, aber da ist es halt jetzt auch wieder so ein bisschen das Zeitkriterium, ne? Da muss man ja auch immer alles passen. So, das aber mal so grob zu der Planung, wie es weitergeht. So, und jetzt kommen wir mal kurz zur Beschreibung des Podcasts und für wen der eigentlich gedacht ist. Ich habe denn jetzt die Überschrift gegeben, Bello bleibt glücklich, weil das ja eigentlich das Ziel unserer Hundefotografie ist. Ich habe diesen Podcast jetzt auch wieder dem Thema Hund gewidmet. Also seid bitte nicht traurig und denkt, oh, kommen jetzt endlich mal Katze oder Pferd oder keine Ahnung. Hat sich jetzt einfach so ergeben. Dieser Podcast ist nämlich eigentlich heute Morgen frisch entstanden in meinem Kopf. Also ich hatte schon noch eine Überlegung dazu. Aber da wir die Themen ja immer mal wieder schon in den anderen Teilen teilweise aufgegriffen haben, war das jetzt für mich erstmal so aus dem Kopf. Und die liebe Saskia von Sissy Graphics hat mir aber heute Morgen geschrieben, dass sie das gut finden würde, wenn wir das nochmal alles in einen Podcast packen. Und eigentlich hat sie recht, weil die Teile waren zwar überall mal so verstreut, aber es soll heute mal ganz geballt darum gehen. Da kommen wir jetzt direkt zur Zielgruppe des Podcasts. Also, fotografierst gerne und möchtest gerne jetzt mal in die Hundefotografie reinschnuppern. Ich habe ja schon gesagt, die anderen Tiere werde ich nochmal separat machen. Und hast aber nicht so richtig eine Idee. Du hast vielleicht keinen eigenen Hund, mit Hunden noch nicht viel zu tun gehabt und weißt so gar nicht so richtig, worauf du da achten musst. So. Und deswegen gebe ich das heute nochmal alles so komplett gesammelt in diesen Podcast mit rein. Und dann als zweites vielleicht auch, du fängst gerade erst mit der Hundefotografie an, also hast vielleicht schon ein paar Shootings gemacht, aber bist noch nicht so ganz sicher oder kennst noch nicht so alle Anzeichen, wann du das Shooting vielleicht abbrechen musst oder wie auch immer. Gibt natürlich auch wieder ein paar kluge Ratschläge von mir, egal in welcher Situation du bist, ne? Also so ein bisschen das Appell an mein jüngeres Ich, wo ich früher vielleicht zu ehrgeizig war und so Situationen mir halt auch einfach bekannt sind aus der Vergangenheit, aus meiner Anfangszeit und die greife ich auch mal ein und greife ich auch mal so ein bisschen mit auf und habe die hier so ein bisschen mit reingepackt. Also das heißt für all die, die jetzt vielleicht noch nicht so hundeerfahren sind, und Hunde so gut lesen können oder so oder ganz neu da reinschnuppern wollen, habe ich das einfach nochmal alles zusammengefasst. Wie Bello bleibt glücklich bitte auch funktioniert. Also das heißt, was ihr beachten müsst und sämtliche Stresssymptome, was das ist und wie man das so sieht und ein paar Tipps, wie ihr sowas vielleicht machen könnt am Anfang. So, ich hoffe, meine müde Stimme schläfert euch derweil nicht ein. Fang jetzt mal bei der Fotoshooting-Länge an. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Also, Bello bleibt glücklich. Das heißt, wir möchten, wenn wir die ersten Shootings mit dem Hund machen und einfach noch nicht so wichtig wirklich was über die Körpersprache des Hundes wissen oder den Hund nicht kennen, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass diese Fälle, die wir hier heute ansprechen, auf euren eigenen Hund zutreffen, weil ich jetzt mal voraussetze, wenn ihr euren eigenen Hund fotografiert, dass ihr die Körpersprache lesen könnt, dass ihr euren Hund sehr gut einschätzen könnt, dass ihr wisst, was ihr dem zumuten könnt und was nicht. Und normalerweise sind so Fotoshootings bei Spaziergängen und so nicht wirklich so stressig für den Hund. So, es gibt natürlich Hunde, die lassen sich nicht gerne irgendwo hinlegen und müssen dann gucken. Die machen dann haben alle möglichen Flausen im Kopf. Die stehen dauernd auf oder gucken nicht dahin, wo sie hin sollen. Das kennen wir natürlich alles. Aber normalerweise sage ich, sollte der normale Hund, also nur in äußersten Ausnahmefällen, bei einem Spaziergang durch die Kamera, da müsste schon viel anstellen, durch den eigenen Besitzer mega viel Stress entwickeln. Dennoch ist es schade natürlich nicht, diese ganzen Stresssachen einfach mal so wenn man sie nicht kennt, gehört zu haben und im Kopf zu verinnerlichen. Aber ich denke, dass das schon häufiger passiert, dass ein Tierfotograf, also in der Anfangszeit oder jemand, der da so reinschnuppert in die Hundefotografie, sich mit Hunden gar nicht auskennt. Ich habe ja schon gesagt, das sind auch so meine Erfahrungen, wenn ich bei Kollegen war. Ich habe ja auch schon mal Fotos machen lassen bei Nicht-Tierfotografen, dann zum Beispiel anfangs für meine Webseite mit meinem Hund oder so. Und ich dann gemerkt habe, also der Hund saß neben mir wie Larry, ne? Also der guckte so wie bekifft, die Ohren hingen auf halb acht, die Zunge hing raus und der Fotograf war fleißig am Apparat, drückte da seine Auslöser. Und ich habe mir so gedacht, hallo, ne, ist ja schön, dass du mir die ganze Zeit sagst, wie ich gucken soll, was ich machen soll, aber kannst du mal irgendwas machen, dass mein Hund gescheit guckt? So, und dieser nette Fotograf, der, wie ich ja schon sagte, auch schon Heidi Klum vor der Kamera hatte, der musste sich also bei mir ganz schön umstellen, aber der hatte einfach überhaupt keinen Plan von Hunden. Der hatte keinen eigenen Hund und der wusste das nicht. Für den war das ganz normal. Der Hund hechelt und guckt halt, ne, guckt so. Und dementsprechend hätte der auch überhaupt, wenn er jetzt ein Werbeshooting mit dem Hund gehabt hätte, also der hätte überhaupt gar keine Ahnung. Also würde ich jetzt mal wirklich, ich will nichts Böses unterstellen, aber ich würde das jetzt einfach mal so frei behaupten, dass der nicht erkannt hätte, wenn der Hund vielleicht eindeutige Stresssymptome gezeigt hätte. So. Und da ist auch gar nichts Böses dabei. Das ist einfach, wenn man nicht auf seinem Fachgebiet arbeitet, dann muss man halt bestimmte Dinge erstmal lernen oder üben und dann. Es ist ja bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang mal Reptilien-Shootings angeboten. Und es ist schon sehr, sehr lange her. Wie gesagt, ich habe alles Mögliche ausprobiert, weil ich auch immer sehr neugierig bin. Und dann, manchmal kann man sich selber ja auch in so Situationen ganz schlecht einschätzen. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich vor bestimmten Tieren, vor denen ich als Kind überhaupt keine Angst hatte, wie zum Beispiel einer Schlange, wo ich weiß, sie beißt mich im schlimmsten Fall, ich muss jetzt nicht am Gift sterben, dass ich da jetzt inzwischen so Berührungsängste habe. Ne? Also nur mal so als Beispiel. Und da weiß ich halt, wie das ist, dass man mit einem Tier arbeitet, dessen Körpersprache man nicht kennt. So, und dann hat man automatisch natürlich auch Respekt, ein bisschen Angst oder wie auch immer. Und beim Hund ist das meist ja nicht so. Wir sind ja fast alle sehr hundebegeisterte Menschen. Und vor allen Dingen, wenn man die dann fotografieren will, sollte man das ja mitbringen. Nur es ist halt schon gut, so ein bisschen die Kommunikation der Hunde zu kennen, wenn man, ne, wer sein Model liebt, der kann sich da auch ein bisschen einfühlen, auch wenn er keinen eigenen Hund hat oder so. Das ist so, da stehen wir in der Verantwortung, uns da so ein bisschen zu kümmern. So, und wir haben vor ein paar Minuten, wollte ich mal anfangen, so viel zum Thema, ich bin müde, vor ein paar Minuten wollte ich mal anfangen mit der Shootinglänge, weil das einfach auch mit hier reingehört. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht immer, ob ihr natürlich die anderen Podcasts gehört habt, deswegen hole ich das einfach nochmal raus, dass wir mit der Länge immer sehr vorsichtig sein müssen. Eigentlich kann man das gar nicht im Vorfeld so genau planen. Gerade wenn man mit einem Welpen arbeitet oder man arbeitet so zu besonderen, bei besonderen Gegebenheiten, also zum Beispiel im Studio, kann man den Hund nicht gut einschätzen. So, da kann alles passieren. Und genauso bei Welpen. Und es ist immer sehr schwierig. Ich muss dazu auch wirklich mal was sagen, irgendwann in einem getrennten Podcast zum Thema Erwartungshaltung vor so einem Shooting. Das ist auch nochmal so ein Thema, was eigentlich super wichtig ist. Und dass wir natürlich in so ein Shooting reingehen, gerade wenn man am Anfang noch gar nicht weiß, was es so für Charaktere gibt und was alles so passieren kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel immer Personen fotografiert, ne, ist klar. So, ich meine, Menschen kann ich sagen, ne, wir Menschen stellen uns natürlich auch mal dumm an und mal sind wir super talentierte Models, aber in der Person kann ich das natürlich genau sagen, was ich will. Die kann mir mitteilen, wenn sie keinen Bock mehr hat, und beim Hund ist es halt einfach so, dass wir da sehr stark lesen müssen und auch sehr viel Fingerspitzengefühl für das Model entwickeln müssen. Also ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Liebe für dein Model, weil du da natürlich eine größere Herausforderung hast, wenn du ein Tier fotografierst. So, du bist auf der einen Seite auf den Besitzer angewiesen, wenn du das nicht selber bist, dass der sein Tier gut lesen kann, dass der dir helfen kann oder auch optimal deine Anweisungen irgendwo oder Ideen umsetzen kann. Und dass die größte Eigenschaft des Tierfotografen oder Hundefotografen eigentlich ist, dass man nicht zu starr an irgendwelchen Vorstellungen festhält oder Umsetzungen festhält und sagt, ich will aber, also zum Beispiel das Motiv heute mit diesem Hund umsetzen, das kannst du ja in der Hundefotografie einfach nicht machen. So. Das heißt, du kannst eine Idee im Kopf haben und du kannst dir das wünschen, im besten Falle, aber du kannst das natürlich weder erzwingen noch hunderte Male immer und immer wieder ausprobieren, bis es irgendwann klappt. Weil wir arbeiten einfach mit einem Tier und wir wissen nie, vielleicht wann der Punkt erreicht ist, dass das Tier uns sagt, bitte, jetzt ist genug. So. Deswegen ist es halt immer sehr schwer, im Vorfeld sich so eine Länge auch für sowas zu überlegen. Und je freier man an diese Sache rangeht, desto besser ist es eigentlich. Also das heißt, wir gehen mit der Philosophie am besten raus, wir nehmen, was wir bekommen, ne, und was das Tier uns anbieten möchte. So, es ist super, wenn ihr Ideen im Vorfeld habt, habe ich ja schon gesagt. Und ihr dürft da nur nicht zu feste dran festhalten, weil dann ist die Enttäuschung einfach vorprogrammiert, wenn was nicht funktioniert. Und das ist ja im Prinzip das, was den Tierfotografen auch ausmacht. Also ich finde immer den normalen Fotografen zum Beispiel in der Beauty-Fotografie, ne, den machen seine Ideen aus und auch, dass er das schafft, mit der Person umzusetzen, weil das natürlich auch immer noch mal eine andere Sache ist, dass man eine Idee im Kopf hat, die dann auf das Model zu übertragen, das mit dem Model, mit einer fremden Person oder einem fremden Umsetzer quasi zu machen. Aber noch viel krasser ist das halt eben auf so ein Tier umzusetzen. Und das ist halt das Anspruchsvolle. Aber ihr dürft niemals vergessen, dass ihr die Verantwortung für dieses Tier tragt. Also es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt eure Nachbarin fragt, darf ich morgen mal deinen Hund fotografieren? Gehst du mal mit mir auf die grüne Wiese? Ich will mal ein bisschen üben. Dann habt ihr die gleiche Verantwortung wie bei einem Kunden, der mit seinem Hund für 300 Euro bei euch ein Shooting gebucht hat. Ihr habt die Verantwortung dafür, dass es dem Tier bei euch gut geht und dass Bello glücklich bleibt. Also das ist mir tatsächlich ein ganz ernstes Anliegen, dass man immer wirklich nur an das Tier denkt. Ich habe das zwar schon in anderen Folgen gesagt, aber ich muss deswegen heute nochmal ganz genau darauf hinweisen, weil man das einfach am Anfang total oft vergisst. Und schuld sind eben, wie ich ja auch ausgeführt habe, diese Längen des Shootings, also dass man sagt, komm, ich gehe jetzt mal 2 Stunden mit dir in die Heide und wir machen dann ein Shooting, dass man sich mit diesen Shootings-Paketen, wenn man welche am Anfang hat, in der Länge gar nicht so festlegt, sondern das sehr variabel von bis, ne? Also ich habe zum Beispiel auch Pakete, die gehen dann circa 30 Minuten steht dann da oder 1,5 bis 2 Stunden. Das ist dann so eine Range, wo ich weiß, das ist in Ordnung. Und ich habe die Möglichkeit, weil ich auch ein 1-Stunden-Paket habe, dass wenn ich wirklich sehe, der Hund ist nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde schon auf dem guten Weg gleich abzubauen, so weit abzubauen, dass ich sage, das möchte ich jetzt nicht mehr weitermachen, dass ich dem Kunden anbieten kann, pass mal auf, wir gehen einfach auf das kleine Paket. Ne? Also ich sage ja, flexibel bleiben zum Wohle eures Models. So. Und das ist ganz wichtig, dass ihr da euch nicht mit der Zeit irgendwie festlegt und mit euren Ideen, weil sie wirklich, ich habe vollstes Verständnis, ich kenne das voll. Ihr habt dann zum Beispiel super Licht, hab gerade, also die Mega-Location, ihr habt wunderschönstes Gegenlicht, dann habt ihr einen zuckersüßen Welpen, der aber an dem Tag vollkommen durch ist und ihr habt noch keine 5 schönen Bilder im Kasten und eigentlich denkt ihr so, boah, das wird heute nichts mehr. So. Und dann ist man verleitet, über diese, wie ich ja schon sagte, Wohlfühlzone, die ja immer ganz wichtig ist, da spreche ich ja irgendwie ständig von, ich weiß, diese Wohlfühlzone hinauszugehen. Und dann denkt man so, ach komm, eins kann er noch und eins macht er noch. Und oder man hat zum Beispiel sich im Vorfeld, wie gesagt, zu feste Ideen gesetzt. Ne? Man will irgendwie, zum Beispiel sagt man so, also heute möchte ich für mein Portfolio unbedingt das und das Motiv oder ich fahre extra zu einer tollen Location, wo ich genau an der Stelle ein Bild machen will und dann macht der Hund das einfach nicht. Und dann denkst du dir, also, das gibt's ja nicht, ich will doch einfach nur, dass er sich dahin legt. Aber der Hund sagt, nee, der Untergrund gefällt mir nicht, ich lege mich jetzt nicht dahin. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kann man sich natürlich manchmal die Haare ausraufen, weil man sich im Vorfeld da so drauf gefreut hat oder das umsetzen möchte. Aber ich kann euch versprechen, das ist ein Groll, der völlig falsch aufgehoben ist und natürlich dadurch kommt, dass man sich selber zu viele Erwartungen macht. Und wir uns immer wieder sagen müssen, wir arbeiten mit Tieren Und da kann man nichts erzwingen und deswegen, man darf im Geiste frei sein, aber bitte nicht zu festgefahren. So. Und das ist halt der allererste Hinweis, wenn ihr euer erstes, 10., 50. Hundeshooting habt und ihr das noch nicht so genau einschätzen könnt, wirklich, das muss für euch immer an allererster Stelle stehen. Das Wohl eures Hundes, so. Und muss man sich halt immer wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen und dann gibt es halt so ein paar Sachen, die euch das leichter machen können. Ich spreche jetzt gleich mal so als paar Punkte an. Ich habe mir die aufgeschrieben, wie man sich das so ein bisschen leichter machen kann, wenn man überhaupt keine Ahnung da so richtig von Hunden hat. Das heißt, also das Erste, was ihr natürlich immer habt, wenn ihr jetzt nicht euren eigenen Hund fotografiert, den ihr ja im Zweifel sowieso gut kennt, ist, ihr habt immer den allergrößten Helfer schon bei euch, nämlich den Besitzer des Hundes. So, wenn ihr könnt am Anfang des Hundeshootings sagen, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr euer allererstes Hundeshooting macht und euch da direkt wie der absolute Profi aufspielen wollt. Das heißt, man kann einfach sagen, pass mal auf, ne, ich will mal so ein paar Hunde fotografieren oder ich fotografiere jetzt deinen Hund. Du kennst deinen Hund am besten und wenn du merkst, dass dein Hund hier in irgendeiner Situation Unwohlsein bekommt oder sich, irgendwas nicht stimmt, dann sag mir das bitte, weil du kennst deinen Hund einfach besser als ich. So, ich bin auch ganz, ganz oft, trotz meiner langjährigen Erfahrung und den ganzen vielen Hunderten von Hunden und Pferden darauf angewiesen, dass der Besitzer mir hilft, weil ich kann generell schon sagen, ein Pferd bekommt Angst oder ein Pferd, ne, Körpersprache lesen. Ich habe ja auch von klein auf bin mit Pferden groß geworden. Aber trotzdem ist jedes Pferd anders. Und ich habe auch schon ganz schön daneben gelegen, weil ich gedacht habe, naja, also in dem, da ist ja nichts. Und die Besitzerin mir dann gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt abbrechen. Und ich dann gemerkt habe, okay, die hatte tatsächlich recht, die kennt ihr Pferd einfach besser. Die sieht dann vielleicht schon an dem Blick oder an dem, weiß ich nicht, wie der Körperhaltung, das, was nicht stimmt. So. Und das solltet ihr auch dem Kunden immer sagen oder wem auch immer als Tierbesitzer ihr dabei euch habt. Er entscheidet im Prinzip, ob das Shooting ein Ende findet. Ne? Auch wenn ihr jetzt sagt, oh, ich würde jetzt aber gerne noch weiter fotografieren. Das ist einfach, es gibt auch immer eine Sicherheit, ne, dass man sich gut fühlt. Ich habe ja auch ganz viele junge Kunden, ne, also ganz junge Hundebesitzer, die dann vielleicht mit ihrem Hund kommen und die sind noch nicht so, die widersprechen noch nicht so. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt machen wir das noch, dann trauen die sich vielleicht nicht zu sagen, nee, ich glaube, mein Hund hat jetzt aber genug und ich möchte das jetzt gerne aufhören und so. Denken natürlich auch, ihr seid dann der Fachmann und werdet schon wissen, was ihr tut. Also da müsst ihr so ein bisschen schon mal im Vorfeld direkt sagen, ihr könnt das bitte jederzeit beeinflussen und auch gerne Bescheid geben, wenn ihr in eurem Hund was seht, was ich vielleicht gerade nicht sehe. So, nichtsdestotrotz kommen wir direkt zum nächsten Punkt, weil es wird Fälle geben, das merkt ihr dann auch, die Aufregung. Und der Hund ist einfach komplett anders vielleicht gerade im Shooting als sonst. Und der Tierbesitzer merkt nicht, dass der Hund Stress hat. Das heißt natürlich nur ihr gefragt. Ne? Das heißt, im Zweifel müsst ihr dem Besitzer das dann vielleicht auch sagen. Deswegen kommen wir jetzt gleich auch zu diesen Stresssymptomen, die ihr dann selber ganz gut lesen könnt. Vorweg habe ich jetzt aber noch als zweiten Punkt, dass ihr immer so ein bisschen die Bedürfnisse des Hundes im Blick behaltet. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir wollen ja, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn es warm ist, also achtet generell natürlich auf die besten Bedingungen. Das will ich jetzt nicht auch noch alles erwähnen. Also guckt, dass es nicht zu warm ist, dass es nicht zu kalt ist. Wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der keinerlei Unterwolle hat oder sehr klein ist. Also ich rede zum Beispiel von so einem kleinen Dackel, der keinerlei Unterwolle hat und mit seinem Bauch quasi schon kurz über der Erde hängt und ihr fotografiert den, wenn es wirklich richtig kalte Minusgrade hat, irgendwo an so einer zugigen Location oder es ist auch noch irgendwie feucht oder so, keine Ahnung, dann bitte wirklich dafür sorgen, dass Pausen gemacht werden, dass der warm bleibt, dass der, wenn der friert, dass das Shooting abgebrochen wird und so weiter und so fort. Also habe ich auch alles schon erlebt. Ich hatte auch schon Shootings mit zwei kleinen Bulldoggen und da war es so dermaßen kalt, dass wir abbrechen mussten. Es ging einfach nicht. Also die Hunde haben richtig gezittert und das ist natürlich keine Option. So, da muss man natürlich auch mal drauf vorbereitet sein. So. Dann eben, wie gesagt, Wasser mitbringen oder Wasser mitnehmen lassen vom Besitzer, sorgt für dafür, dass die Bedürfnisse des Hundes einfach gestillt sind, ne? Und dass da nichts schief geht. Und eben auch das Bedürfnis, nicht zu einem Hitzetod zu sterben. Und lass den bloß nicht irgendwie, weiß ich nicht, bei 30 Grad 300 Mal die Wiese hinter dem Ball herrennen, weil dann, also das geht gar nicht, ne? Das ist klar, das brauche ich ja jetzt hier nicht sagen. Also Bedürfnisse immer so ein bisschen im Kopf haben, ein bisschen Temperatur und vor allen Dingen, Essen sage ich jetzt nicht, weil die meisten Hunde ja auch im Shooting Belohnung bekommen und die jetzt auch nicht im Shooting logischerweise jetzt eine ganze Dose Schappi fressen, ist ja auch klar. So, dann ganz essentiell wichtig, Pausen machen. Das ist wirklich, halte ich noch so ein bisschen mit unter die Bedürfnisse drunter. Also das heißt, das sind die Tollsten, die kriegen Leckerchen, die werden gelobt, die werden gestreichelt, die dürfen auch mal ganz in Ruhe gelassen werden, bitte. Also das ist natürlich für den Hund auch eine entsprechende Entspannung, weil alles andere ist natürlich für den auch Aufregung pur. Ne? Alle gucken ihn an, alle sprechen über ihn und das heißt, er soll wirklich machen dürfen, was er will. In Ruhe schnüffeln, irgendwo liegen. Also draußen ist es zum Beispiel einfach, ich gehe dann ein paar Meter weiter oder man unterhält sich miteinander und der Hund darf ein bisschen auf der Wiese rumschnuppern. Hier im Studio legen sie sich dann ganz oft einfach irgendwo hin und schlafen mal 10 Minütchen. Und sowas meine ich damit, dass über die Nase, übers Spiel irgendwie so ein bisschen Stress abbauen können und so. Das ist auch super wichtig. Dann resetten die manchmal auch einfach. Ja, also das ist noch super wichtig. Und jetzt kommen wir gleich noch auf die Stresssymptome. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt steinigt mich bitte nicht. Ich fange jetzt auch ganz vorne bei diesem Thema an, weil es ja vielleicht Leute gibt, die zuhören, die von Hunden wirklich nicht viel wissen. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sogar eher ganz toll, wenn sich Leute an dieses Modell Hund rantrauen, die vielleicht Berührungsängste auch mit Hunden haben. Oder also ich komme gleich noch zu meiner Geschichte, da habt ihr richtig was zu lachen. Woher soll jemand das wissen? Ne? Also das heißt, im Idealfall wollen wir natürlich, dass unser Hund ein bisschen mit Ausdruck guckt. Also der Besitzer sieht das manchmal auch anders. Der sagt dann zum Beispiel dann auch oft so ein kleines Hecheln finde ich aber schön. Das sieht aus wie ein kleines Lächeln. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache des Kunden. Aber wenn man jetzt so rein von der Optik und der Wunschvorstellung des Hundefotografen ausgeht, dann ist es halt meistens ein geschlossenes Maul und gespitzte Öhrchen. Das zeigt halt, der Hund ist aufmerksam, der sieht natürlich dann auch immer ein bisschen hübscher aus, als wenn er so die Öhrchen hängen lässt und die Zunge bis auf die Knie hängen hat. Aber so soll der Hund also perfekt schauen. Und das erreichen wir natürlich durch die möglichen Animationsmittel, also verbale und auch die visuelle Animation, also vom Quietschgeräusch über mit einem Ball oder einem Leckerchen in der Hand ein bisschen bewegen. Und eben das ist halt das, was wir erreichen wollen. Dann darf man im Umkehrschluss natürlich nicht vergessen, ist ja so ähnlich so, ne, als wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwas total gerne macht oder super gerne Pizza esst und ihr müsst dann irgendwo abwarten und jemand schwenkt die ganze Zeit das Geräusch der Begierde, das Objekt der Begierde vor euch her und macht tolle Geräusche, so nach dem Motto, jetzt guck doch mal hier und jetzt schau doch mal, jetzt komm doch mal. Und der Hund soll halt liegen bleiben. Und das ist natürlich für den Hund schon eine sehr große Anspannung und Aufregung und Nervosität. So. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, woran sehen wir denn jetzt, ob ein Hund einfach hechelt, weil ihm warm ist, weil das ist ja das Nächste. Also hecheln tun Hunde ja nicht nur, weil sie Stress haben, sondern auch wegen anderen Ursachen. Und das Erste ist natürlich, weil der Hund eben nicht schwitzen kann, so wie wir, dass er seine Körpertemperatur, wenn ihm zu warm ist oder er sich zu viel bewegt hat, dann über sein Maul quasi abgibt. Und dann hechelt der Hund, verliert natürlich durch das Hecheln auch entsprechend Flüssigkeit. Deswegen müssen wir da immer so ein bisschen nachtanken. So, und wenn der Hund jetzt also hechelt, dann können wir davon ausgehen, dass ihm entweder warm ist oder dass er Durst hat. Das ist ja auch manchmal so eine Ursache. Also bei unseren Hunden ist das auch so. Dann ist halt auch eben so eine gewisse Unruhe natürlich im Hund, die das macht. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Faktor, worauf wir achten müssen. Es könnte halt sein, dass das Fotoshooting ihm gerade so viel Unwohlsein macht oder Stress macht oder die Situation an sich, was auch immer gerade passiert. Ich habe das im Studio häufiger, wie ich schon gesagt habe. Draußen ist das sehr selten. dass er mit der ganzen Situation Stress hat. Und dann fängt er an, so eine, also nicht dieses übliche Hecheln zu zeigen, sondern eben so eine Art Stresshecheln. Dann, man sagt dazu auch immer so ein Stressgesicht oder Stresshecheln, sag mal, Stresslefzen dazu oder so, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen schwieriger zu sehen. Aber ich sage mal, wenn, man kann das eigentlich ganz gut davon abhängig machen, wenn ihr zum Beispiel seht, dass der Hund, also wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, das heißt, er hat getrunken, der hat jetzt, es ist nicht übermäßig warm und er hat sich auch nicht übermäßig bewegt, oder wenn das so war, er hat Pausen gemacht und er müsste ein bisschen runterkommen, dann seht ihr auch eigentlich, dann ist die Zunge nicht mehr ganz so weit draußen, dann sieht der Hund auch wieder ein bisschen entspannter aus, hat also trotzdem interessiert die Öhrchen aufgestellt und so. Wenn ihr aber merkt, über das Shooting an sich, ohne dass viel Bewegung im Spiel war, durch das allein immer angesprochen werden und so, dass sich der Hund irgendwie verändert und ihr merkt, der wird, das Hecheln wird immer stärker und immer auffälliger. Auch so der ganze Hund wird so richtig auffällig. Es wird schwierig, dass er schön motiviert guckt, die Ohren aufstellt und so. Dann müsst ihr so langsam in die Richtung denken, dass das vielleicht stressbedingtes Hecheln ist. Gerade wenn der Hund immer und immer wieder aus der Situation rausgeht und man das vielleicht gar nicht so bemerkt, warum er das tut. Also ich habe das im Studio, dann gehen die immer wieder vom Sofa runter. Und das ist halt schon ein erster Indikator dafür, dass der Hund sich versucht, aus dieser Situation rauszuziehen. So. Und dann muss man halt gucken, ist es für ihn nicht mehr angenehm? Ist es nicht mehr zumutbar? Dann wird das abgebrochen. Oder hat das vielleicht andere Faktoren, wie zum Beispiel das Leckerchen? Er will das Leckerchen haben oder er will, will jetzt einfach mal hinter seinem Spielzeug her und nicht immer nur dahin gucken müssen und es nicht haben dürfen. So. Und so ein paar Beispiele ist noch, wenn ihr so ein Stressgesicht könnt ihr meistens erkennen, weil die dann eben diese Stresslefzen haben. Das heißt, das Hecheln kommt, seht ihr so sehr stark zurückgezogene Lefzen. Also ihr habt so richtigen im Maul, in den Maulfalten, oben habt ihr so richtig dicke Falten, weil das also richtig zurückgezogen ist. Und da, das sind dann meistens diese Stresslefzen. Und und dann könnt ihr auch sehen, dass es ein eher trockenerer Speichel ist, also sehr weiß und nicht so flüssig, wie das normalerweise ist. Und meistens haben die dann auch so eine angespannte Zunge. Die haben dann so eine Löffelchenform oder Spatelform. Also das kann man schon so ein bisschen auch an der Zungenform sehen. Oder ob die halt so ganz locker einfach aus dem Maul hängt. Das ist auch ein Unterschied. Ist aber jetzt auch nicht bei jedem Hund gleich. Das sind nur so kleine Indikatoren. Und meistens sieht man dann auch, dass die Ohren so richtig nach hinten weggedreht werden. Dass die Stirn so ein bisschen glatt wird. Da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Und dann fallen nämlich auch so ein bisschen die Augen, also die Haut, diese Muskeln um die Augen rum, das fällt alles so ein. Also das sieht so richtig komisch aus. Also falls ihr das schon mal gesehen habt beim Hund, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Da muss man einfach drauf achten. Ansonsten könnt ihr auch wirklich mal, wenn euch das interessiert und ihr das noch nicht gesehen habt, dann geht ihr einfach mal in die Hundeschule. Also ich finde das immer, wenn die Hunde da irgendwie so eine Stunde gespielt haben, die Welpen, und so dreimal durch sind, dann sehen die alle so aus. Sie sind total fix und fertig. Die Ohren hängen auf 7:30, der Hund sieht so aus, als würde er gleich tot umfallen. Und da ist natürlich eine Riesenmenge an Aufregung dabei, Wärme dabei. Es ist, kommt alles zusammen. Aber die sind meistens auch dreimal durch, weil sie so eben so ein bisschen über die Uhr gedreht sind, wie die Kinder ja auch, ne? Und dann haben die meistens auch diese Stresssymptome und sehr, sehr starkes Hecheln. Ja, also das könnt ihr so ein bisschen als Indikator nehmen und der Hund sich auch einfach erstmal nicht so richtig aufregen soll, also nicht mehr so runterfahren lässt. Das sind alles so Symptome für so ein Stresshecheln. So, und wenn ihr mal generell nach Stresssymptomen beim Hund, wenn ihr das mal googelt, ich habe es auch gerade gemacht, weil es mich interessiert hat, was da so steht, muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass da ganz, ganz viele Sachen stehen, die aber auch unser Hund zum Beispiel zum Teil macht, die ich jetzt gar nicht so klar irgendeinem Stresssymptom zuordnen würde, was ich als sehr schwierig empfinde. Wenn ich euch das jetzt alles sagen würde, dann weiß ich nicht, ob das nicht total verunsichert. Deswegen sage ich euch jetzt mal so ein paar Sachen, die ich immer erlebe, wenn ein Hund dann anfängt, so ein bisschen über die Zeit zu gehen. Ne? Also wenn man dann merkt, okay, das sind so dann die Zeichen, wo ich sage, okay, jetzt ist gut. Also ich mache das so ein bisschen natürlich von jedem Hund abhängig. Also jeder Hund ist anders und also ich hatte heute zum Beispiel ein Shooting mit einem Schäferhund und einem Mischling. Und die Schäferhündin war schon etwas älter und auch etwas körperlich gehandicapt. Und ich habe also gemerkt, dass die eine unheimliche Aufregung mitbrachte. Und die Besitzerin hat mir auch direkt gesagt, die ist sehr, sehr aufgeregt. Und die hat dann über die Situation hier im Studio einen unheimlichen Stress entwickelt. Also erstmal sollte sie Fotos mit Frauchen machen. Dann, das war sie immer, der Körperkontakt, das war ihr zu viel. Sie hat sich dann aus der Situation immer so ein bisschen entzogen. Wir haben also dann wirklich auch nur ein Foto gemacht und dann war das direkt in Ordnung. Und also wir haben eine ganz kleine Fotoserie gemacht, ein Foto wäre jetzt untertrieben. Und dann haben wir sie direkt erstmal pausieren lassen, haben den anderen Hund genommen. Das ist halt bei solchen Hunden immer ganz wichtig, dass man wirklich ganz kurze Fotoeinheiten macht. Und dann irgendwann nach den ersten Fotos, dann wurde sie noch nervöser, als dann ihr Freund fotografiert wurde. Also das fand sie dann gar nicht mehr so toll. Sie hat auch dann versucht, da einzugreifen und das so ein bisschen zu unterbinden oder beziehungsweise den Hund zu maßregeln. Und dann habe ich dann halt das erste Gespräch mit der Besitzerin gesucht und habe dann halt ganz klar gesagt, erklär mir bitte, was macht dein Hund da und warum macht er das und inwiefern ist das für mich wichtig? Jetzt ist es ganz einfach, wenn der Hund, sie sagte dann sofort zu mir, die Hündin ist immer so, die hat also natürlich auch, das hatte sie im Vorfeld schon gesagt, ganz schlechte Vergangenheit, die war nicht richtig sozialisiert, die hat gar kein Sozialverhalten erlernt, die kann das alles nicht so richtig und die hat eine unglaublich hohe Aufregung und wahrscheinlich auch starke Schmerzen eben durch ihr ganzen körperlichen Handicaps, und trotzdem, dass sie schon Schmerzmittel hatte. Und und für mich war nur wichtig, ist der Hund wirklich immer so aufgeregt wie jetzt? Also hechelt er immer so stark oder ist das jetzt durch diese Shooting so? Weil wäre das durch Shooting so, dann wäre das für mich ein Grund gewesen, sofort zu sagen, wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Und da muss ich mich einfach auf die Aussagen des Besitzers verlassen und bei euch natürlich auch. Also deswegen sage ich, ne, hier anhand des Beispiels wirklich einfach den Besitzer befragen. Und sie hat mir dann versichert, dass das absolut immer so ist bei ihr und dass sie immer so eine starke Grundaufregung hat und genau so hechelt und dann ist das auch absolut in Ordnung. Das ist halt immer so das Erste, wo ich schon sage, das kommt auf den Hund an, weil das Hecheln wäre bei jedem anderen Hund nicht normal gewesen. Also das wäre zu viel Aufregung gewesen für so eine Situation. Und bei ihr war es aber normal. Also deswegen könnt ihr diese Symptome natürlich nicht immer pro forma auf jeden Hund anwenden. So. Was ich für mich persönlich immer als Symptom finde oder sehe, ist natürlich diese Vermeidungshaltung. Also das heißt, der Hund wird in eine Situation gebracht, wie zum Beispiel auf dem Sofa oder irgendwo abgelegt und der Hund möchte das nicht. Man sieht eindeutig, dass er sich dagegen wehrt. Also das heißt, er will aus der Situation, in der Situation nicht bleiben, er will sich da nicht hinlegen. Hat ja verschiedene Ursachen. Reden wir jetzt mal von einem Greyhound, der sich auf einen kalten Boden legen soll, oder von einem Ridgeback, ne, der sich irgendwo auf eine nasse Wiese legt. Da brauchen die Besitzer jetzt nicht mehr nachdenken, was ich damit sagen möchte. Jeder, der schon mal ein Ridgeback probiert hat, irgendwo zu platzieren, wo es kalt und nass ist, weiß Bescheid. Aber solche Situationen. So. Und wenn ich den natürlich jetzt dann nachdrücklich immer wieder darauf dränge, sich dahin zu legen, dann wird der Hund natürlich Stress entwickeln. Das wird für ihn eine Qual sein. So. Und das ist also auf jeden Fall, wenn wir merken, der Hund möchte bestimmte Dinge nicht, dann ist das zu akzeptieren. Dann ist das hinzunehmen. Logischerweise. So, also das ist schon mal das Erste. Das heißt, der Hund gibt uns damit schon eine ganz klare Kommunikation, neben dem vielleicht schon bestehenden Hecheln, dass er anfängt, um bestimmte Dinge einfach abzulehnen. Dass er kategorisch sagt, naja, hier lasse ich mich nicht platzieren oder ich will nicht mehr auf das Sofa oder so. Also ich meine, das ist eigentlich eine ganz logische Kommunikation, aber das ist das Erste, was dann übergangen wird meistens. Ne? Ach ja, der macht das jetzt nicht, das ist jetzt in Anführungszeichen, ne? Da muss man ein bisschen nachdrücklicher werden. Das ist dann halt meistens so das, was dann daraus folgt. Ne, so. Aber ihr wisst, was der Hund will euch eigentlich damit sagen. Ich möchte das jetzt nicht. So. Und wie das bei uns Menschen auch ist, wenn wir dann über die Grenzen des Gewünschten hinausgehen, dann entwickelt der Hund natürlich noch mehr Stress in dieser Situation. Dass der Hund aber überhaupt an den Punkt kommt und das körpersprachlich mitteilt, dass er bestimmte Dinge nicht möchte, ist für uns eigentlich mal schon dann der Indikator, dass wir jetzt an einem Punkt sind, den man nicht überschreitet. Und dann kommen wir zu diesen, für mich sagt er mal, Übersprungshandlungen zu, ne? Das Typische ist dann halt eben, dass der Hund kratzt sich auf einmal, also der fängt jetzt auf einmal an, die ganze Zeit sich zu kratzen. Oder der gähnt sehr oft. Ne? Also gähnen ist so ein ganz typisches Zeichen dafür. Und dass er einfach so, dass ihr das Gefühl habt, zum Beispiel, der zuckt auf einmal so, als hätte den irgendwie von hinten irgendwas gestochen. Ne? So. Das sind einfach auch so Sachen, wo man merkt, da passiert gerade irgendwas mit dem Hund. Und als wäre der so ein bisschen auf links gedreht. Dann gibt es auch Hunde, die gar nicht so nach außen hin irgendwie aktiver werden, sondern die wirklich erstarren, also die immer bewegungsunfähiger scheinen, also die dann so richtig in sich zusammensinken, immer kleiner werden und so. Das sind dann meistens eher so die schüchternen Hunde, die sich so mit diesem Todstellen aus der Situation rausziehen wollen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wir auf keinen Fall wollen. Ja, es gibt auch noch so andere Sachen, die stehen jetzt hier auch auf der Liste, die möchte ich natürlich nicht ganz außen vor lassen. Das habe ich auch schon mal gehabt, aber sehr, sehr selten. Das sind halt Hunde, die dann zum Beispiel so vor Erregung die ganze Zeit bellen. Ne? Das sind aber bei mir meistens eher Typen, die eh dazu neigen, viel zu bellen. Und dass das eher so ein ist, so, gib mir jetzt Leckerchen. Ich habe das jetzt gemacht, gib mir jetzt Leckerchen. Oder ältere Hunde machen das halt total gerne. Das ist so eine Art Schimpfen. So, ich habe das selten, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt so ein schrilles, dauerhaftes Bellen vor lauter Stress. Aber es ist nichtsdestotrotz, ist es auch als Anzeichen aufgeführt. Und jetzt, also hier in den meisten Listen steht dann noch was von diesem, anstatt mit dem Kratzen und Gähnen noch das Niesen. Das muss ich sagen, ich habe das ab und an mal, ich habe das noch nie als so eine Übersprungshandlung irgendwie oder Stressanzeichen gesehen. Ich müsste da jetzt vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen besser drauf achten, aber ich habe das meistens dann eher wirklich so in einer Situation gehabt, wo ich jetzt sagen würde, okay, der Hund hat gerade irgendwie was blöd in die Nase gekriegt, dann niest er 5-mal und dann war es auch wieder gut. Also da muss man halt immer gucken und separieren. Deswegen sage ich, da müsste den Hund halt einfach komplett lesen. Man kann nicht sagen, okay, der Hund hat jetzt 3-mal gegähnt, der hat jetzt Stress. Man muss halt auf das Gesamtpaket achten. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr auf all diese Sachen achtet. Und dann gibt es auch noch das Symptom, dass der Hund zittert. Da muss man natürlich gucken. Also es gibt ja ganz viele alte Hunde, die dann zum Beispiel vor Anstrengung, wenn die stehen, hin so ein Muskelzittern haben oder sowas, natürlich nicht gemeint, sondern dann eher so ein Zittern dann wirklich so ein bisschen vor Angst, Nervosität. Ne? Das habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn die Hunde dann reinkommen ins Studio oder weil das einfach eine Situation ist, wo sie dann ein bisschen angespannt sind. Und dann zittern die schon mal. Und normalerweise legen die das dann ab. Oder wenn sie es halt beibehalten und total ängstlich sind, dann muss man halt wirklich gucken. Ist der Hund immer so? Ist das sagt der Besitzer, dass der Hund ist immer so? Das können wir einfach üben, ne? Kein Problem, wir können das weitermachen. Dann, dann müsst ihr euch einfach blind darauf verlassen. Bleibt euch ja nichts anderes übrig. Wenn ihr merkt, das entsteht in der Situation und erst mit der Zeit, dann ist das einfach für euch dann jetzt hören wir auf. Bello soll glücklich bleiben. So, ja, ich denke nicht, dass ich da jetzt viel vergessen habe. Das ist zumindest, wie gesagt, wenn ihr das googelt, da stehen ungefähr 500.000 Sachen. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen abgelenkt hier am Schielen, ob ich noch irgendwas davon erwähnen sollte. Aber für mich sind das die genannten Sachen das Allerwichtigste. Also nochmal zusammengefasst, eben dieses Stressgesicht, auf das ihr achten müsst. Also ist das jetzt wirklich noch ein normales Hecheln, was nur durch Wärme oder Aufregung, also leichte Aufregung beziehungsweise körperliche Bewegung kommt? Steigert sich das Hecheln vielleicht? Wie sieht das Gesicht insgesamt aus? Habe ich schon die ersten Anzeichen dafür, dass es ein Stresshecheln ist? Und kriege ich den Hund mit Pausen auf einmal nicht mehr so richtig runtergefahren? Und fängt er dann an mit diesen Übersprungshandlungen wie Kratzen oder übermäßig gehen, wie auch immer. Dann ist es halt einfach, wie gesagt, an der Zeit, das Shooting abzubrechen. Ich fange natürlich jetzt nicht beim ersten Anzeichen von leichter Aufregung sofort an und schmeiße den Kunden aus dem Laden, sondern das Erste ist natürlich immer erstmal zu gucken, wenn ich das Gefühl habe, der Hund hat Stress, habe ich auch natürlich draußen beim Outdoor-Shooting, ist das Erste immer Pause, ganz laut Pause. Und dann schaut man, wie der Hund sich einfach nach 10 Minuten benimmt. Und dann kann das sein, dass diese Shootingfenster, ich arbeite immer mit sehr kurzen Shootingfenstern, also nicht lang, also nie übermäßig ausreizen und immer auf den Hund individuell angepasst. Wie schon gesagt, es gibt unglaublich viele verschiedene Charaktere. Und ich hatte heute, das muss ich kurz überlegen, ich hatte heute fünf Hunde im Studio und jeder Hund ist anders als der andere. Und es gibt Hunde, die überhaupt gar keine Aufregung zeigen, auch bei einem längeren Shooting-Einsatz und wo man wirklich problemlos, wo man eigentlich schon sagen muss, wir machen jetzt mal eine Pause, wo ich mir denke, der Besitzer guckt mich jetzt an und denkt sich, warum? Und ich frage mich das auch, aber es ist einfach so eine Standardpause, dass man sagt, man gibt dem Hund jetzt mal eine Ruhemöglichkeit, aber bräuchte die wahrscheinlich eigentlich nicht so. Und dann hat man Hunde, wo man schon denkt, okay, die bräuchten schon die erste Pause, bevor man das erste Mal den Auslöser gedrückt hat, weil die einfach so eine Nervosität in sich tragen, die sind einfach schon so eine Grundaufregung mit drin. Und nur das ist halt immer das Erste, dass wir Pausen machen und gucken, wenn er jetzt zum Beispiel beim ersten Mal 5 Minuten schön mitgemacht hat, ne, ohne Aufregung, man macht eine Pause und man, also, oder man merkt, jetzt wird er so ein ganz klein bisschen aufgeregt, dass man dann direkt eine kleine Pause macht und dann mal guckt, okay, dann kann man danach vielleicht nur noch 3 Minuten fotografieren und er zeigt schon wieder Aufregung und dann kann das natürlich sein, dass die Intervalle kürzer werden und dann muss man einfach gucken, ob man dann nochmal eine größere Pause macht oder sich mal hinsetzt, dass der Hund sich auch mal nur zur Ruhe kommt und ja, im Zweifel dann halt einfach sieht, wenn der Hund sich nicht mehr beruhigt, dass er einfach so ein Stresszeichen zeigt, sobald man ihn fotografieren will, dann ist es allerspätestens Zeit, dass man das Shooting abbricht. Egal, was für Ideen man vielleicht noch im Kopf hat, was man umsetzen könnte oder ob das Paket eigentlich vielleicht noch 1 Stunde gehen würde. Das ist einfach so. Ne? Dann, wenn das Model keine Lust mehr hat, wird das Shooting abgebrochen. Und so, und zum Schluss, bevor wir jetzt, ich glaube ja, dass ihr nur noch dran seid, weil das eigentlich vielleicht so langweilig ist, was ich erzähle, weil ihr die letzte Geschichte hören wollt. Ihr müsst euch aber noch durch eine kleine Moralpredigt, müsst ihr euch noch durcharbeiten. Und zwar einfach wirklich nie vergessen, in der Ruhe liegt die Kraft. Je ruhiger und entspannter ihr seid. Und es gibt Situationen, da wird das aufregend. Da könnt ihr ruhig sein, wie ihr wollt. Dann rennen 3 Erwachsene um euch herum und jeder weiß es besser und probiert doch mal das. Und dann werden die Leckerchen gedeutet und der Nächste sagt schon, jetzt Hund, mach doch mal Sitzplatz und guck mal hier und gib mal eine Foto. Und ihr werdet schon total rappelig. Und weil ihr denkt, so der arme Hund, der wird gerade irgendwie von allen Seiten beschallt, dann wirklich nie vergessen, alle Leute, die jetzt vielleicht um euch herum sind, inklusive des Tieres, alles so eine gewisse Nervosität drin, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, das habe ich auch heute einmal gesagt, dass wir sagen, okay, jetzt ist Schluss, wir beruhigen uns mal wieder, alle setzen sich hin, die Hunde werden komplett in Ruhe gelassen, ihr unterhaltet euch über das Wetter, ist vollkommen egal, alle kommen einmal runter. Und dann erlaubt ihr wirklich so peu à peu überhaupt nur wieder einzelnen Sachen, also zum Beispiel dann sagt ihr, okay, ich will jetzt nur diesen Hund fotografieren und nur diese Person kommt mit. Also ich habe das auch, mir ist es immer lieb, wenn natürlich die Leute sich wohlfühlen und auch ein Helferlein mitbringen. Aber mir ist das nicht lieb, wenn ich dann zum Beispiel 10 Leute im Nacken stehen habe, die dann alle mit dem Hund agieren. Der eine sagt dann, mach mal dies, mach mal das, der nächste hat die Leckerchen, in der anderen Ecke steht dann einer, der quietscht. Das ist alles super lieb gemeint und keiner weiß, dass das gerade total fehlplatziert ist. Aber da muss man dann einfach gucken, dass man das sagt, ne? Und dann sagt, okay, ich brauche halt selber auch die Ruhe, ich muss mal durchatmen. Also manchmal ist es so, dass der Stress, der auf das Tier einwirkt, sich auf mich überträgt. Also dass man richtig so denkt, so boah, der arme Hund, der weiß gerade gar nicht wohin. Und dass man die Leute natürlich das auch nicht so immer sehen, ne? Ist ja immer ein guter Wille dahinter. Und da darf man das ruhig sagen. Also selber viel Ruhe ausstrahlen, ganz ruhig bleiben, immer ruhig bleiben, egal was ist. Und tief durchatmen und wenn die Umstehenden das verlieren und nicht mehr können, dann könnt ihr die einfach, nehmt ihr die einfach an die Hand und setzt die auf den Boden. Alles gut. Ne? Also da seid ihr wirklich, ihr müsst der Ruhepol sein. Und wenn ihr merkt, diese Grundstimmung im Shooting, die kippt oder es wird eine allgemein zu unruhige Stimmung, das habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft in der Reithalle bei den Pferdeshootings, das ergibt sich so mit der Zeit. Ne? Dann stehen da erst da 3 Mädchen und klönen und dann stehen da 3 und dann springt da wieder einer rum und dann ist noch da einer mit dem Pferd in der Halle und. Und auf einmal ist eine wahnsinnige Geräuschkulisse um einen rum. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Das Pferd weiß gar nicht, wo es die Ohren hinzeigen soll und so. Und da gibt es dann immer wieder mal einen Punkt, wo ich wirklich mit der Faust auf den Tisch schaue und sage, so, jetzt ist Schluss. Alle, die nichts hier drin zu suchen haben, raus. Na, das ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach ganz viel Ruhe. Und das ist, ihr seid ja auch dem Tier und ich meine, ihr könnt ja auch nur optimal arbeiten, wenn ihr einen ruhigen Arbeitsplatz habt und dann seid ihr dem Tier das auch schuldig, einfach so eine Ruhephase da einzuläuten. So. Und das nächste ist mein Appell an euch, dass ihr, wenn ihr als Fotograf unterwegs seid, bitte bestimmte Dinge nicht erlaubt. Also es gibt so gewisse No-Gos, wo man, ich weiß, dass das super schwierig ist und dass wir auch von Kunden sprechen, aber manchmal geht auch der Kunde für so ein Fotoshooting über, der ist, wie gesagt, Nervosität, Anspannung, alles kommt da zusammen. Man möchte schöne Bilder und der Hund macht nicht mit und man versteht das nicht und man nimmt das persönlich. Das geht dann ganz schnell und es gibt bestimmte No-Gos. Es wird nicht geschimpft, es wird nicht körperlich auf den Hund in irgendeiner Art und Weise eingewirkt. Das ist vollkommen egal. Ne? Also wenn der Hund zum Beispiel sagt, er will nicht aufs Sofa, dann wird er nicht da drauf geschliffen oder böse, also ich rede jetzt nicht von, ich hebe den alten Hund auf das Sofa, sondern ne, ihr wisst, was ich meine. Der Hund sagt eindeutig, ich möchte das nicht und der Hund wird trotzdem da drauf drangsaliert, ne, und immer wieder dann irgendwie festgehalten oder irgendwie sowas, das meine ich mit körperlich oder unfair werden, ne, also bestimmte Sachen, das geht einfach nicht und dann könnt ihr ein Shooting abbrechen, Kunde hin oder her, ihr könnt dem Kunden das zumindest bitte sagen und sagen, passt mal auf, ne, ich möchte das nicht. Das soll hier Spaß machen, das soll mir Spaß machen, das soll dir Spaß machen, aber es soll in allererster Linie dem Hund Spaß machen. Und das ist klar, dass nicht jeder Hund schreit, boah, super, Fotoshooting habe ich mir immer schon gewünscht, aber dass der Hund nicht da irgendwie Angst entwickelt oder, weiß ich nicht, dass unfair behandelt wird. Ne? Und natürlich kann man immer nur den Hund mitbringen, mit dem man vorher schon ein Team geworden ist. Das heißt also, wenn der Hund, weiß ich nicht, keinen Platz kennt, dann können wir nicht erwarten, dass er das hier im Shooting umsetzt. Und wir müssen einfach auch die Rücksichtnahme haben. Und ich finde, wir stehen in der Verantwortung zu sagen, das möchte ich nicht, will das nicht. Ne? Wenn, was der Besitzer vielleicht zu Hause mit seinem Tier macht und wieder den erzieht, das ist ja eine Sache. Aber für so ein Fotoshooting, da bin ich dabei und da kann ich auch direkt drauf einwirken und das wird alles, es geht alles in einem gewissen Rahmen ab. Ne? Also deswegen macht euch da vom Vorfeld zum eure No-Go-Liste und wenn ihr da euch nicht wohlfühlt und eben spätestens, wenn mit dem Hund da geschimpft oder gebrüllt wird oder der Hund wird da irgendwie körperlich drangsaliert oder so, dann ist das für euch ein absolut legitimer Grund zu sagen, das möchte ich nicht. So, das war so noch mein Wunsch an euch, dass ihr das beherzigt und da ein bisschen euren Ehrgeiz vielleicht auch mal hinten anstellt und euer Portfolio dann vielleicht noch eine Woche auf das perfekte Foto, was ihr euch vorgestellt habt, warten müsst. Das ist manchmal so. Und dann nochmal so grob zusammengefasst, so ein paar Symptome, auf die man achten kann oder körpersprachlich, ne, der Hund. Also ich könnte da die dollsten Sachen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe schon so viele krasse Sachen erlebt. Jetzt im Laufe des Podcasts, wie viele Sachen man auch drüber nachdenkt. Also ich hatte schon Rottweiler aus dem Tierschutz zum Beispiel. Der hat die ganze Zeit, während Frauchen und Herrchen den in Position gebracht haben, ich weiß das noch, hatte ich noch so ein knallrotes Sofa früher, hat er die angeknurrt. Und wir kommen jetzt gleich zu meiner Geschichte, dann versteht man das vielleicht noch besser. Also ich habe so einen, sag ich mal, angeborenen, sehr großen Respekt vor Rottweilern. Und angeboren ist der nicht, er hat sich entwickelt aus der Geschichte, die ich euch gleich erzähle. Und es sind ganz tolle Hunde. Ich bin kein Rassist hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise gegen Rottweiler sein, bitte. Und jedenfalls der, das werde ich nie vergessen, alles, was die gemacht haben. Also die haben den dann auch liebevoll körperlich, denn die Pfötchen so ein bisschen, ne, so guck mal hier, leg doch mal das Pfötchen so und so, und dann hat er die ganze Zeit richtig doll geknurrt, die ganze Zeit. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, der beißt jetzt gleich die Fräuchen, Herrchen, ne? Und ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, so von wegen, wie man ja schon mal sagt, kannst du dir mal so hinsetzen, kannst du mal so messen. Ich habe gedacht, wir lassen jetzt einfach das ganze Shooting so da liegen, bevor es hier gleich irgendwie eine Beißattacke gibt. Und die haben dann zu mir gesagt, ne, das der ist halt aus dem Tierheim und der macht das immer. Der hat das früher noch viel schlimmer gemacht. Früher hat er dann auch noch sein ganzes Gebiss entblößt. Das macht er ja schon gar nicht mehr. Und also deswegen sage ich, ne, Körpersprache ist nicht gleich Körpersprache. Und manchmal habt ihr halt auch Hunde, die sehr stark diesen Augenkontakt suchen, ne, und euch die ganze Zeit, sag immer, Big Brother's watching you, ne, der guckt die ganze Zeit immer, was macht die und wie bewegt die sich da und die mich genau beobachten. Und dann werde ich auch immer sehr unsicher, wenn die mich so fixieren, ne. Und das ist mal tatsächlich ein Zeichen, dass man sagen sollte, okay, ich weiß, dass du mich beobachtest und dass ich bei dir lieber ein bisschen vorsichtiger bin. Na, also nicht, dass sie mich jetzt gleich umbringen würden, aber also, dass man schon ein bisschen mehr aufpasst, ob man vielleicht einen falschen Schritt zu schnell macht oder so. Und genauso habt ihr dann Hunde, wo ihr sagt, die gucken mich so an und die fasst ihr an und die fallen um wie so ein totes Schaf und sind total brav. Ne? Also es gibt, wie gesagt, auch Fälle, wo ich mich schwer tue mit diesen typischen körpersprachlichen Sachen. Und ich habe ja wirklich auch schon super viele Hunde hier gehabt. Was ich nie mache, ist einen Hund ungefragt anfassen. Also insbesondere so Sachen, also streicheln ist ja noch eine Sache, ne? Wenn der Hund zu mir kommt und an mir schnuppert und so, klar, dann streichle ich den. Gehe ich jetzt mal von aus, dass wenn der Hund das nicht mögen würde, mir der Besitzer das vorher sagt. Aber es gibt zum Beispiel so Sachen wie festhalten, ins Halsband fassen, Hand oben auf den Rücken legen oder so Sachen wie hochheben, ne? Würde ich niemals machen, ohne vorher zu fragen. Also dürft ihr natürlich auch nie machen. Genauso wie man, wenn wir jetzt davon reden, dass ihr vielleicht noch nicht so affin mit den Hunden seid, niemals Leckerchen geben. Erstmal, weil er allergisch sein könnte natürlich und eine Futtermittelunverträglichkeit haben könnte. Also erstmal fragen, ob der alles fressen darf und wenn er alles fressen darf, ob ihr ihn füttern dürft, weil viele Menschen möchten das auch nicht, dass ihr Hund von fremden Leuten gefüttert wird. Ne? Das ist also eine Form des Respekts, immer nachzufragen und das nie einfach zu machen. Und ja, wie gesagt, also die Begrüßung des Hundes sollte natürlich auch immer im besten Falle daran bestehen, dass der Hund zu euch kommt, sein Erstinteresse bei euch signalisiert und ihr nicht auf den Hund zustürmt. Sagt mal so, es fällt manchmal schwer, weil man Hunde natürlich sehr gern hat. Und dass der Hund zu euch kommt, dass ihr ihm erstmal so ganz anständig die Hand hinhaltet, ohne ihn großartig zu beachten, weiter nicht anstarren oder ähnliches. Nicht mit der Hand von oben auf den Hundekopf oder so. Also ihm einfach die Hand hinhaltet und er die erste Kommunikation zu euch aufnehmen kann. Und wenn er dann bei euch bleibt und näher kommt und ihr seht, da ist keinerlei körpersprachlich irgendwie was im Wege steht, dann kann er natürlich dann auch gestreichelt werden. Ne? Ja, das sind aber andere Sachen. Also wenn ich glaube, wenn wir jetzt noch auf diese komplette, wie begrüßt man einen Hund und so weiter und so fort, das wäre jetzt zu viel des Guten, aber so diese ganze Körpersprache vom Hund, das ist natürlich schon, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Also ich habe tatsächlich dann sehr viel auch in Hundeschulen fotografiert und Hundesalons habe ich auch ganz viel gemacht. Und das war dann irgendwann mal in der Hundeschule so, dass der Hund, das war wirklich ganz am Anfang, in den ersten ein oder zwei Jahren. Und da war dann ein Hund dabei, der dann, weiß nicht, gegähnt oder sich gekratzt hat. Und da sagte die Hundetrainerin eben ja so, ja, also jetzt ist immer mal alles, ne? Also der Hund war dann wirklich drüber und ich habe das nicht gemerkt, das nicht gesehen. Ich habe das nicht als Stresssymptom aufgefasst. Und von daher hoffe ich, dass ich diesen Podcast hier nicht vollkommen umsonst aufnehme jetzt, sondern dass vielleicht der ein oder andere von euch sagt, ach ja, guck mal, das habe ich auch noch nicht gewusst und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das alles sehr, sehr super erfahrene Hundefotografen sind, die das jetzt hier hören, aber für die habe ich ja jetzt natürlich auch noch was mitgebracht. Vielleicht wart ihr auch ganz raffiniert und habt das alles jetzt mal übersprungen und seid direkt hier in die Story rein. Also es ist kein Geheimnis, ich vergesse das tatsächlich selber immer. Es ist einfach nur ultra lustig, weil als ich gesagt habe 2009 zu meinem damaligen Lebensgefährten, ich fotografiere morgen Tiere, mache mich damit selbstständig, also so krass war es natürlich nicht, aber da hat er jetzt mir gesagt, du spinnst ja wohl, weil ich hatte eine echt ausgewachsene Hundephobie. Ich hatte richtig, richtig, richtig Schiss vor Hunden. Und das, wie gesagt, ich vergesse das leider immer, weil wenn man das sich mal so vor Augen führt, ich hatte Ich bin ohne Hunde aufgewachsen. Wir hatten zu Hause zwar immer irgendwelche Tiere, aber wir hatten nie einen Hund. Und wir hatten auch im engeren Bekanntenkreis oder so hatten wir keine Hunde. Und ich habe, ja, durch, sag mal, man hat als Kind ja keine angeborenen Respekt sollte man schon über die Eltern vermittelt bekommen natürlich, aber man hat ja keine angeborene Angst vor Hunden. Das heißt, ich bin so wie die meisten Kinder freudestrahlend auf jeden Hund zugelaufen und bin dann natürlich auch irgendwann mal blöd angeblafft worden, weil ich es übertrieben habe. Das wird wahrscheinlich auch schon das erste Mal gewesen sein, als ich, weiß nicht, 5, 6 Jahre alt war. Da kann ich mich so genau nicht dran erinnern. Auf jeden Fall hat dann so eine Aneinanderkettung unglücklicher Umstände, wo ich mit Hunden in Berührung kam, die dann nicht so freundlich waren immer. Also das war dann mal am Reitstall, als ich dann angefangen habe zu reiten mit 8, 9 Jahren, war das mein Hund, der hat mich dann in die Box gejagt. Ne? Der war dann Wachhund, ich habe keine Ahnung, wieso der da frei rumlief, aber das war dann auch schon mal so ein sehr negatives Ereignis. Und weiß nicht, ein Hund hatte sich mal so ganz schnell umgedreht, ich wollte den eigentlich begrüßen, kannte den auch schon eine ganze Zeit. Und dann ist in mir so eine Angst aufgestiegen auf einmal, als sie mich dann so anschaute und dann wurde der Hund richtig aggro, also ich habe mich dann auf einmal furchtbar angeknurrt und angebellt und das sind ja alles so Sachen, die in euch hängen bleiben. Ne? Dann hatten wir in der Schulzeit, meine Freundin hatte so einen West Highland Terrier und wenn die so ihre dollen 5 Minuten kriegte und die Kinder, die dann bis, weiß nicht, nach heutiger Sicht haben die so ein bisschen übertrieben geärgert, dann wurde die richtig aggressiv, kriegte dann vollkommen ihren Flash. Und die hat mir mal so im Vorbeigehen ein Stück aus dem Oberschenkel abgetackert und solche Dinge. Also es war jetzt nie was wirklich Ernstes, Gott sei Dank. Aber es fing dann an tatsächlich, dass es so ein richtiges Aufschaukeln wurde. Das kann man so beschreiben. Also das heißt, es ist ganz einfach, ihr werdet unsicher Hunden gegenüber. Der Hund liest das und dann wirklich, das schaukelt sich so richtig hoch. Das wird jede Hundebegegnung schlimmer. Am Anfang ist das so ein, ihr trefft irgendwo einen Hund und dann denkt ihr noch so, ach, ich fasse ihn jetzt einfach an, ne? Was soll schon passieren? Und in dem Moment, wo ihr sehr nah an dem Hund dran seid, kommt aber eure Angst so richtig durch. So. Und dann reagiert der Hund oft da drauf. Das ist gar nicht, muss gar keine böse Absicht, also muss gar kein böser Hund oder so sein, aber die Hunde verunsichert das natürlich auch. Die riechen das an euch, die spüren das an euch. Und ich hatte dann tatsächlich schon sehr, sehr große Angst irgendwann. Ne? Ich sage, es wird bei jeder Hundebegegnung schlimmer und dadurch, dass der Hund ja auf eure Angst reagiert, und dann vielleicht euch anknurrt oder anbellt oder so, wird eure Phobie im Prinzip jedes Mal ausgeprägter. So am Anfang ist das natürlich noch total lächerlich und man denkt so, okay, ich habe jetzt nicht mehr so gerne Hundebegegnungen mit fremden Hunden. Und ich kann mich an unzählige Erlebnisse erinnern, wo ich irgendwo in irgendeinem Wohnzimmer stand und auf einmal ein großer Hund da stand. Und ich bin bald gestorben. Also ich habe mir wirklich gewünscht, ich könnte mich in Luft auflösen, weil ich totale Angst hatte, dass dieser Hund dann merkt, dass ich Angst habe und dann vielleicht irgendwie aggressives Verhalten zeigt und mich dann vielleicht mal beißt oder so. Und es gab dann noch eine Situation, die wahrscheinlich hauptverantwortlich auch dafür war. In diesen Schlüsselmoment trage ich tatsächlich bis heute in mir in bestimmten Situationen. Und zwar hatte mein erster Freund damals, da war ich so 15, 16, die Eltern hatten sich gerade kurz bevor wir zusammengekommen sind, eine Rottweilerhündin aus dem Tierheim geholt und die war sehr, sehr dominant, also wirklich sehr dominant, wenn man das so sagen kann. Und ich kam ja dann als Letzte in diese Familie mit rein und immer wenn ich ins Wohnzimmer kam, musste Gina vom Sofa runter. Und Gina hat dann natürlich dem Ganzen schon Stimme gegeben und hat gesagt, also ich lasse mir das jetzt hier nicht kommentarlos gefallen. Und die lag dann immer unter der Glasplatte und hat mich angeknurrt, mich die ganze Zeit angeguckt. Ich konnte da super entspannt Fernsehen gucken, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich glaube, meine Schwiegermutter hat diesen Hund gefeiert bis zum geht nicht mehr. Aber es war ja mit dem Spiel, war nur die Mutter von meinem ersten Freund, war ja keine Schwiegermutter. Aber die hat das wahrscheinlich total gefeiert. Ich behaupte sogar nach wie vor, die mochte mich nämlich nicht, dass sie dem Hund wahrscheinlich immer in der Küche Leckerchen dafür gegeben hatte. Auf jeden Fall war das für mich schon ziemlich heftig und ich kam ja aus dieser Sache nicht raus. Also ich musste ja regelmäßig mal meinen Freund besuchen und ja, ich kam immer in dieser kleinen Wohnung an ziemliche schlimme Situationen, wo ich an dem Hund vorbei musste, wo, also es war ungemütlich, könnt ihr euch ja vorstellen. Und ich glaube, ich war diesem Hund ein richtiger Dorn im Auge. Und die ist unglaublich auf meine Angst angesprungen, muss man auch sagen. So, und da gab es dann halt irgendwann die Situation, die ja kommen musste. Ich saß alleine im Wohnzimmer, der Hund kam zu mir und hat sich aus freien Stücken völlig selbstständig zwischen meine Beine gesetzt. Also vor mich hin, vor dem Sofa, war natürlich dann auch in der Höhe. Also die ging mir ja im Sitzen dann, als ich da saß, auch gut bis zur Brust, ne? Und dann saß sie vor mir. Und ich weiß bis heute nicht körpersprachlich, was wollte die mir denn eigentlich sagen. Ich weiß nur, dass ich total unerfahren war und das nicht richtig deuten kannte und natürlich gedacht habe, gut, die will, dass ich sie streichel. Also streichel ich sie mal. Ich beug mich zu ihr runter und will, wie blöd kann man eigentlich sein, ich wollte ihr halt einen Kuss so auf die Wange geben, ne, vermenschlicht. Und ich kann euch nicht sagen, ich denke, die hat gemerkt, wie meine Angst, also die kommt ja so richtig so in Wellen aus einem dann hoch, ne, dass die hochkam. Ich war im festen Vorsatz, der Hund ist ja zu mir gekommen, die will ja, ne, die will ja was von mir, also wird das ja auch alles fein sein für sie. Und ich habe so die Hände an ihrem Hals und will ihren Kuss auf die Seite geben. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich so ein Knurren gehört habe, kurz bevor ich so mit den Lippen ihre Schnurrhaare, wollte ich gerade sagen, also ihre Barthaare berührt habe, sah ich ihre Zähne und hörte dann das Knurren und ich konnte nichts mehr machen. Und ich weiß noch, ich habe die Augen zugemacht und habe nur gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt beißt sie dir das Gesicht weg. Und die hatte, wie gesagt, einen Riesenkopf. Und und ich hatte wirklich das Riesenglück, also ich liebe Gina heiß und innig, weil sie hat mich einfach nur geschnappt. Nicht böse. Sie hat mir zwar volle Kanne ihren Schneidezahn einmal so um, ich habe da auch eine Narbe von, also oben in die Nase reingedonnert, aber das war einfach dumm. Also sie hat wirklich nur geschnappt. Der Hund hätte, also ich weiß ja nach heutiger Sicht, dass ich das niemals hätte machen dürfen und dass sie das wahrscheinlich als Bedrohung und auch als unangenehm empfunden hat, dass das einfach viel zu viel Körperkontakt war. Und sie hat mich vielleicht aufgefordert, sie zu streicheln, aber sie war halt eben so, wie sie war, ne? So nach dem Motto, so mein untergeordnetes Publikum hier darf mich jetzt mal anfassen. Aber es war natürlich keine Einladung, quasi direkt durch die Haustür vorne bei ihr durchzuspazieren. Und wie gesagt, sie hat eigentlich nur geknurrt und natürlich hat sie geschnappt. Ich konnte auch nicht, vielleicht hat sie aber auch körpersprachlich vorher schon gesagt, dass es keine gute Idee ist, ich konnte es nur einfach nicht verstehen. So, und dann blöderweise genau in der Sekunde, als das passiert ist, ich bin natürlich nach hinten gesprungen, ich habe geschrien, ich habe mir ins Gesicht gefasst, weil du im ersten Moment ja nicht weißt, hat die jetzt wirklich gebissen, hast du das nur nicht gemerkt. Man steht ja total unter Schock und es lief natürlich auch direkt Blut vom Gesicht. Ich war natürlich total erschrocken und in dem Moment kam mein damaliger Freund rein und er hat natürlich vielleicht instinktiv gehalten, hat er natürlich sehr krass mit Gina geschimpft und hat sie, glaube ich, auch, weiß nicht, hat sie, glaube ich, auch ein bisschen körperlich ja, sie hat sie wahrscheinlich gemaßregelt. Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich war da wirklich so komplett durch. Und der hat sich natürlich auch erschrocken. Der hat gedacht, die hat mich gebissen. So. Und jedenfalls soll jetzt keine Rechtfertigung sein. Sie hat auf jeden Fall auf gut Deutsch ein bisschen das Fell über die Ohren gekriegt für diese Attacke. Und ich musste dann ein paar Wochen zum Arzt. Das musste immer vereist werden wegen diesem Speichel. Ich habe dem Hund das nicht krumm genommen, aber nichtsdestotrotz steckt das tief in mir drin. Das heißt, wenn auch heute noch, wo ich keinerlei übermäßig ist, ich habe natürlich immer Respekt vor Hunden, natürlich, aber ich habe keine Angst mehr vor Hunden. Und auch, es gibt Situationen, wo ich merke, das kommt in mir hoch, wenn ein Hund mich sehr, sehr stark fixiert. Oder es so Momente gibt wie sowas, dass ein Hund so vor mir sitzt, mich die ganze Zeit anschaut und meinem Gesicht zu nahe kommt, mit so einem starren Blick. Das ist einfach das, was mich an diese Situation von früher erinnert. Das gibt es ja Gott sei Dank super selten, ne? Aber es gibt ja so Hunde, die schon so sehr nah an dein Gesicht kommen, gerade wenn du so als Fotograf immer auf dem Boden sitzt. Und wenn das so Hunde sind, die so eine dominante Ausstrahlung haben, einfach so quasi alles vereinnahmen, was um sie herum ist und dich so durchdringend angucken und diesen starren Blickkontakt halten. Also das verunsichert mich und dann komme ich in diese Situation wieder rein. So, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, also man glaubt einfach nicht, dass jemand, der eine Hundephobie hat, und das habe ich also wirklich gehabt, ich hatte richtig Angst vor Hunden. Ich hätte, wir sind schreiend weggelaufen, wenn ich irgendwo einen Hund gesehen habe zum Ende. Und habe alles vermieden, wo irgendwelche Hunde waren, dass man trotzdem, also erstmal kann man das ablegen. Und zweitens kann man, wenn man was möchte, alles erreichen, was man will. Man kann auch als jemand, der eine starke, ausgeprägte Hundephobie hat, kann man auch Hundefotograf werden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte das ja. Mein Glück war ja auch, ich habe ja Hunde trotzdem, fand ja Hunde trotzdem toll, immer schon. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht als einen eigenen Hund. Und die Fotografie an sich hat mir das ja auch erst möglich gemacht. Also ich habe mich selbstständig gemacht und ich glaube, an dem Tag, dem ersten Tag meiner Vollselbstständigkeit war mein Hund schon da. Also ne, das war für mich ganz klar. Und spätestens dann habe ich natürlich auch diese Angst abgebaut. Aber in den ersten, sag ich mal, 2-3 Jahren war das schon noch Thema. Also das war immer mal, dass ich in Situationen kam, wo mir unwohl wurde. Und ich glaube auch, dass wenn man heute im Beruf eine Situation hätte, man sagt immer, das passiert nicht, aber das kann sehr wohl passieren. Und bei mir war das auch manchmal echt haarscharf. Ich bin auch schon mal geschnappt worden, aber meistens waren das dann Situationen, die man zu 99,9% selber schuld war, weil der Besitzer einem das vorher gesagt hat oder der Hund, ja, vielleicht, dass man die Körpersprache nicht so richtig gelesen hat und dann war es wirklich nur ein Schnappen, also nicht mehr. Ne? Zum Beispiel, was wir ganz oft haben, sind so kleine Hunde, die dann beim Pferdeshooting oder so, ne, die generell ein Problem mit Hosenbeinen haben oder sowas, hat man ja schon mal öfter. Aber also so geschnappt worden bin ich auch schon vom Kundenhund. Und das ist alles halb so wild. Aber wenn man mal wirklich gebissen wird, dann glaubt man ja gleich, also es würde ich, glaube ich, sehr, sehr lange mit mir rumschleppen und sehr, sehr lange würde mir das nachlaufen. Ja, also zu dem Thema, man kann ganz viel schaffen, wenn man will. Man kann das alles ablegen und Hunde, unerfahrener als ich in die Fotografie gegangen sein, kann man eigentlich gar nicht. Also das geht gar nicht. Ne? Wie gesagt, nie Hundekontakt vorher, wenn Hundeerfahrung meist negativer Art, negative Erlebnisse, regelrechte Hundephobie vorher. Und ich vergesse das auch immer wieder, dass das so war. Man muss sich das echt immer wieder mal so alte Dinge vor Augen führen, dass man auch mal seine eigene Entwicklung wieder so ein bisschen sieht. Ne? Und auch mal so über so Sachen stößt, wo man sagt, das ist eigentlich total lustig. Dass das mal so war. Ne? Und gut, dass es nicht mehr so ist. Ne? Und ich hoffe, das war jetzt nicht alles einfach von in Gänze total langweilig und auch völlig umsonst von mir, das jetzt hier aufzuquatschen, sondern ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Anhören oder vielleicht auch doch noch das ein oder andere mitnehmen können. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall, oder ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Und falls ihr noch irgendwelche schönen Ideen habt, bitte immer her damit. Und ich sage mal, bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben, eure Nicole.